Heute Morgen habe ich die ersten Winterlinge gesehen. Nicht wundern, wir nehmen diese Folge im Februar auf. Kennt ihr diese kleinen gelben Frühlingsblümchen? Es sind meistens die ersten noch vor den Schneeglöckchen. Ich habe mich mega darüber gefreut. Irgendwie symbolisieren sie einfach den Frühling, der jetzt endlich bald kommt. Von meiner Tochter habe ich gelernt, dass Winterlinge zu den sogenannten Frühblühern gehören. Ihre Besonderheit ist, dass sie ihre Energie, die sie fürs Wachsen und Blühen brauchen, aus einem Speicherorgan ziehen, in diesem Fall einer Knolle. Dieses Speicherorgan reichert sich schon im Vorjahr mit Nährstoffen an. So kann der Frühblüher geschützt vor Kälte im Boden überwintern und ohne ausreichend Licht, Wärme und Wasser im Februar bereits blühen. Das war jetzt die Laienerklärung, aber natürlich steckt dahinter ein extrem komplexer Prozess und eine unglaublich faszinierende Anpassung und Wechselwirkung eines Lebewesens an und mit seiner Umwelt. Ist das nicht spannend? Wie haben sich diese kleinen Lebewesen zu dem entwickelt, was sie heute sind? Wie ist ihr Bauplan? Wie steht das Lebewesen in Beziehung zur Umwelt? Welche physikalischen und biochemischen Vorgänge passieren im Inneren? Diese Fragen kann man sich eigentlich bei jedem Lebewesen stellen. Und heute sprechen wir über ein Studienfach, das sich mit solchen Fragen beschäftigt, die Biologie. In der Biologie beschäftigt ihr euch mit allem, was lebt. Mit Menschen, Pflanzen und Tieren, Kleinstlebewesen, Mikroorganismen und Grenzgängern wie Viren. Ein schönes Wort für Biologie ist auch Lebenswissenschaft. Sie beschäftigt sich einerseits damit, was alles Lebendige ausmacht und andererseits mit den Besonderheiten einzelner Lebewesen. Ich bin sehr gespannt, was alles dahinter steckt und freue mich auf Biostudent Robert, der uns davon heute erzählt. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hi auch an meine Kollegin Annabelle.
Hello!
Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Und wir haben heute Robert eingeladen. Robert studiert Biologie. Hey Robert, schön, dass du da bist.
Hey, hallo.
Robert, wir fragen alle unsere Gäste immer dasselbe am Anfang. Erzähl uns doch mal, wie bist du bei deiner Studienwahl vorgegangen und wie bist du auf Biologie gekommen?
Bisschen klischeehaft. Ich habe mich eigentlich schon von klein auf für das, was draußen krabbelt oder wächst oder so interessiert. Das heißt, Vater ist Lupe geschnappt, raus in den Garten und halt mal geguckt, wie sieht denn so eine Ameise ein bisschen größer aus, wie sieht so ein Blatt näher aus, und das ist irgendwie hängen geblieben. Ist so auch Kindersendungen, es war einmal das Leben.
Ja, ich liebe das.
Ist eine total schöne Sendung, ja, ist auch richtig toll. Gut gemacht und mag ich bis heute sehr gerne. Aber
oh, super.
Ja, das waren so Sachen, das hat das Interesse geweckt, das ist hängen geblieben, und als es dann so mit der Schule dem Ende entgegenging, war die Überlegung, ach, was macht man? Und ja, dann war Biostudium eine Sache, die dann irgendwo in Frage kam, und da habe ich gesagt, okay, das mache ich. Und dass es meins geworden ist, das war Ortsnähe, und es war eine Campus-Uni. Das war irgendwo, ja, wollte ich haben.
Ja, das ist ein sehr guter Vorteil von Mainz, das stimmt, dass es eine Campus-Uni ist. Und du studierst ja Bio auf Lehramt. Du hast wahrscheinlich noch ein zweites Fach. Was ist das?
Mein zweites Fach ist Geschichte.
Ah, auch interessant. Das hatten wir übrigens auch schon im Podcast. Also wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr mal ein bisschen zurückgucken. Eine der vorherigen Folgen ist auch zum Thema Geschichte. Also könnt ihr da auch mal. Aber heute sprechen wir ausschließlich über Biologie. Und vielleicht magst du ja mal erzählen, was interessiert dich denn an Biologie so sehr?
An Biologie interessiert mich vor allem also die Vielfalt. Das Leben ist sehr vielfältig, und die Biologie, da ist einfach, Pflanzen ist interessant. Wie wächst sowas? Wie sind die aufgebaut? Das kam ja auch schon so im Intro ein bisschen durch. Da wurde eigentlich schon sehr gut so dieses Spektrum umrissen, was ich auch sehr interessant finde an der Biologie. Einfach dieses wirklich diese unglaubliche Vielfalt, die das Leben hat, diese Stoffwechselprozesse. Wie ist das aufeinander abgestimmt? Wie greift das ineinander, dass das funktioniert? Aber auch Ökosysteme, also wie arbeiten so Ökosysteme zusammen, dass das alles so ineinander greift, dass das in diesen Kreislaufsystemen einfach funktioniert. Und das finde ich total spannend. Wie haben sich diese ganzen Sachen entwickelt? Evolutionsbiologie, also es ist so vielfältig. Man kann eigentlich an jeder Stelle irgendwo was Interessantes finden, wo man sagt, ach, das ist sowas, was ich toll finde. Dass wenn so dieses Gesamtpaket, was da einfach mitkommt. Und ja, spezielles Interesse wird man, kann ich ja schon mal so ein bisschen vorgreifen, das hat sich so im Studium jetzt entwickelt, das ist die Zellbiologie, die finde ich also sehr spannend, so also die Zellstoffwechselsachen und Zellaufbau, da ist, hat sich so, sagen wir mal, so ein bisschen was für mich entwickelt, wo ich sage, ach, das finde ich toll, das finde ich spannend, das mache ich gerne. Und Botanik, also da ist auch eher so auch dann wieder Pflanzenaufbau und so, das ist so, das fand ich sehr spannend. Stoffwechsel in den Pflanzen, das fand ich auch sehr spannend. Also da muss ich sagen, da habe ich meinen Spaß dran gehabt bisher im Studium.
Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer direkt eintauchen. Du hast jetzt gesagt, Zellbiologie, das ist ein Bereich, der dich super interessiert. Kannst du uns mal aus einer Vorlesung erzählen oder aus einem Seminar, was du dazu hattest und erklären, was genau macht man da? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was lerne ich da? Vielleicht auch, was ist der Unterschied zur Schule und was mache ich da?
Also das wäre dann zum Beispiel erstmal der allgemeiner Aufbau von Zellen, was ist eine Zelle, auch nochmal auf Leben wurde eingegangen, dann aber auch, was sind denn so die Bestandteile einer Zelle, so Zellkern zum Beispiel, endoplasmatisches Retikulum, oh Gott, ein ganz großes Objekt, ist aber im Prinzip einfach nur eine Membranstruktur, die es in der Zelle gibt, die allerdings sehr wichtig ist, solche Sachen, dann aber auch was dann bei einer Zelle auch interessant ist, wie innerhalb der Zelle eben Stoffe von einem Organell zum anderen transportiert werden. Sowas wird dann also auch ja eben präsentiert. Es ist das Zytoskelett, also das Zellskelett, mit dem ja, gearbeitet wird, das vorgestellt wird, was das macht, was für Aufgaben es übernimmt. Und dann natürlich Zellteilung, Reproduktion, wie funktioniert das ab, welche Phasen kommen da, ja, auch Zelldefekte, was da irgendwas auslösen kann im Körper. Und dann natürlich eben Viren, Pilze. Das wäre jetzt nur, sagen wir mal, eine sehr, sehr grobe Übersicht über so ein Semester, wenn man da dann die Vorlesungen gehört hat, 11 Vorlesungen, 12 Vorlesungen, je nachdem. Und was man da so präsentiert bekommt. Jetzt nur Zellbiologie.
Krass. Gibt es noch irgendeine Lieblingsveranstaltung aus einem anderen Bereich?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand viele der Praktikas sehr, sehr spannend. Also ist halt ein wichtiger Teil, dass man auch praktisches Arbeiten lernt, eben nicht nur die Theorie, aber auch die Exkursionen. Also die sind schon Highlights vom Studium. Es ja. gehört zum Studium dazu, dass man Exkursionen macht, wo es dann wirklich rausgeht und man dann, ja, ich sage jetzt mal, es gibt Arthropoden-Exkursionen, wo man dann einfach hergeht. Arthropoden, das sind Gliedertiere, also Insekten gehören dazu, aber auch so Krebstierchen. Beispielsweise, dass man sowas dann eben rausgeht, sammelt, unter die Lupe nimmt, bestimmt, was hat man denn da gefunden, guckt, in welche Umgebung hat man die eigentlich gefunden, wo man dann also auch so ein bisschen einen Eindruck gewinnt, okay, wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Wald bin, kann ich andere Tiere finden, als wenn ich auf einer Wiese bin. Das sind solche Sachen. Oder wenn ich an ein Gewässer gehe, finde ich wieder vielleicht andere. Oder im Gewässer finde ich welche. Da war zum Beispiel eine limnologische Exkursion, also das heißt eine Flussexkursion. Die war sehr, sehr spannend. Ja. Da waren wir wirklich dann auch einen ganzen Tag unterwegs und haben so einen kleinen Flusslauf. Quellgebiet, irgendwo dazwischen sind wir hingegangen und dann so an einem Mündungsgebiet, wo es in einen anderen Fluss gegangen ist und haben dort einfach dann im Fluss geguckt, was finden wir denn da für Tiere und wie hat sich da die Zusammensetzung der Tiere einfach auch verändert? Ja. Das war schon so sehr, sehr spannend.
Ich muss noch was nachfragen. Ja, unbedingt. Wie kann ich mir das denn vorstellen jetzt bei der Exkursion? Nehme ich da jetzt einfach Wasser aus einem Fluss oder wie gucke ich das denn an?
Wir sind da richtig mit Gummistiefeln dann reingegangen und man hatte dann solche Kescher, Fangbecher und dann geht es also wahrhaftig, gehen, Stein umdrehen, gucken, oh, da bewegt sich was, zack, mit dem Becher hinterher, versuchen es zu holen, dann in ein größeres Gefäß, wo dann Wasser drin war, wurde das dann erstmal gesammelt, dann wurde geguckt, so gut es ging, was man da so gefangen hatte und dann hat man es nachher wieder ausgesetzt.
Ah, cool. Also
besonders toll war damals an der Stelle, wo wir es nicht mitgerechnet hatten, eine große Larve von so einer großen Prachtlibelle. Und das war dann halt schon mehrere Zentimeter große Libellenlarve mit entsprechend Fangmaske heißen die. Das ist also so ein Schild, was die auch vorne so ein bisschen am Kopfbereich haben. Das war schon sehr beeindruckend, wenn man da plötzlich dann auch mal so größere Tiere findet oder einen Wasserskorpion, den wir gefunden haben. Das sind dann schon...
Wow.
Also ist kein echter Skorpion. Der heißt nur wegen so einem Atemrüssel, den er eben am Hinterleib hat, mit dem er sich die Luft mitholen kann, wie so mit einem Schnorchel. Und das war schon, das ist dann schon spannend, wenn man da so ein paar Highlights dann plötzlich in so einer Exkursion auf einmal irgendwo unter einem Stein hervorholt. Crazy. Das macht schon Spaß.
Sehr cool. Ich kann gerade total nachvollziehen. Du hast ja am Anfang hast du ja gesagt, dass du das als Kind schon gemacht hast, dass du dir Sachen mit der Lupe angeguckt hast. Und im Endeffekt hast du ja das jetzt einfach in dein Studium oder in dein Erwachsenenleben reingeholt, weil das ist ja auch was, das habe ich als Kind gemacht, mit dem Kescher Sachen aus dem Fluss holen und mir angucken, aber jetzt natürlich nochmal mit einem viel krasseren Hintergrundwissen, ne? Wahrscheinlich. Also ja, genau. Also, dass man eben genau einordnen kann. Ich vermute, dass es darum geht. Also, kannst ja gerne nochmal erzählen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so eine Larve findest und ihr nehmt die mit, was wahrscheinlich ist möglich, die mitzunehmen?
Nein, die werden wieder ausgesetzt. Also, wir nehmen da nichts raus und nach dem Motto, das nehmen wir mit nach Hause. Mhm. Ich weiß, in frühen Jahren, also das ist bestimmt jetzt schon 60 Jahre her oder so, da war es durchaus auch noch üblich, dass man teilweise sich solche Insektenschaukästen, wie man sie manchmal auch im Fernsehen sieht, wenn die dann da in den Museen rausholen, so Präparate sammeln. Das wird unter Umständen vielleicht auch noch gemacht, ist man aber natürlich viel, viel vorsichtiger zurecht, einfach auch wegen Artenschutz. Und man muss ja nicht unnötig da irgendwelche Tiere umbringen. Ja. Also wenn wir da rausgehen in so eine Exkursion, was wir da fangen, das wird lebend bestimmt.
Ja.
Und wird dann auch wieder an den Ort, wo wir es hergeholt haben, wieder ausgesetzt. Also die nehmen wir nicht mit.
Das ist schön. Gab es irgendwie ein Tier oder eine Pflanze, irgendwas, was dich besonders fasziniert hat? Also du hast ja eben die Libelle schon. Gab es noch irgendwas?
Jetzt bei der Exkursion oder ganz
allgemein im Studium, wo so du dachtest so, wow, okay, das gibt es. Das ist ja richtig cool aus den Grimmen. Gab es irgendwie sowas?
Ich erinnere mich jetzt nicht an den genauen Namen, aber was ich total cool fand, das war im Rahmen der Botanik kam das. Das war ein, interessanterweise, Botanik, ein Tier. Das war eine Seeschnecke, meine ich. Die hat die Besonderheit, dass die Photosynthese betreiben kann. Und zwar, weil die Algen frisst und es irgendwie schafft, die Chloroplasten, die Photosyntheseleistung für Pflanzen eigentlich erbringen, einzubauen in ihre Haut.
Wow.
Und die weiter leben zu lassen und damit auch Photosynthese betreiben kann. Das fand ich total abgefahren, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das geht, das wusste ich überhaupt nicht. Mhm. Sonst ist immer so die klare Trennung, okay, Photosynthese Pflanzen, ja, keine Photosynthese, dann sind wir bei den Tieren mit dabei. Aber dass das ging, das fand ich total krass. Also man weiß auch wohl noch nicht, wie genau die das macht. Man weiß nur, dass es geht. Und das fand ich total faszinierend.
Das ist crazy. Ja krass. Okay, mir ist jetzt auch gerade wirklich kurz der Mund offen stehen geblieben, weil das wusste ich auch nicht. Also das ist ja dann wirklich wie unklar, ist es Tier oder Pflanze? Oder
Das ist ganz klar ein Tier. Die produziert die nicht selber, holt sie sich sozusagen von eben dem Pflanzenmaterial, was sie frisst. Krass. Das ist ähnlich wie ich vermute es, man kann es so ein bisschen vergleichen, es hinkt natürlich, aber wie manche Raupen, also die zum Beispiel giftige Pflanzenteile fressen und dann in der Lage sind, dieses Gift von der Pflanze zu speichern und dadurch selber giftig zu werden.
Aha.
Um auch sich dann vor Fressfeinden zu schützen.
Das ist ja schlau. Sehr klug, ja, mein Gott. Also ich bin wirklich immer sehr fasziniert von diesen Bauplänen und vor allem, wie sich die Lebewesen teilweise eben so an ihre Umwelt anpassen und wie diese ganzen Sachen entstehen. Das ist ja auch was, womit ihr euch auseinandersetzt, also mit Evolutionsbiologie. Aber um es jetzt nochmal ein bisschen basic zu machen, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ihr beschäftigt euch ja wirklich mit allem, was in irgendeiner Art und Weise lebendig ist. Das heißt, ihr macht in der Biologie nicht nur spezialisierte Sachen. Also es gibt jetzt nicht nur die Botanik oder nur die Zoologie, sondern ihr durchlauft tatsächlich alles einmal. Ihr macht Botanik, Zoologie, Genetik wahrscheinlich auch, Zellbiologie, also auf molekularer Ebene die Biologie, dann wahrscheinlich auch so Sachen wie Biodiversität. Ist das auch spielt das auch eine Rolle, sowas in der Richtung?
Im Rahmen der Ökologie, Evolution oder sowas ist das auch durchaus ein Punkt. Also,
du kannst gerne mal erzählen, mit was ihr euch so beschäftigt.
Das Grundstudium, Bachelorstudiengang, das sind 6 Semester. Egal, ob man jetzt Bachelor of Education oder Science macht, das ist da in der Hinsicht sehr ähnlich auch die Studiengänge. Also Science hat noch so ein bisschen das eine oder andere Fach noch mit dabei oder anderen Schwerpunkt. Aber im Großen und Ganzen machen die alles dasselbe. Und das ist wirklich, also ein Grundstudium könnte man sagen. Die geben einem die volle Bandbreite erstmal einen Überblick. Und dann in den Masterstudiengängen, da findet dann eher Spezialisierung dann statt. Also insofern, ja, Botanik, Zoologie ist ein Thema. Es ist ein Thema natürlich Evolution, Genetik, Ökologie, Mathematik, Chemie, Physik. Also man braucht auch so ein bisschen andere Naturwissenschaften. Ja. Humanbiologie ist also alles um den Menschen rum und auch Menschwerdung ist so da ein bisschen auch mit dabei. Also es ist schon wirklich ein voller Blumenstrauß an Sachen, den man da bearbeiten darf, kann. Und also es macht viel Spaß. Ja.
Du hast jetzt gerade die anderen Naturwissenschaften erwähnt, also Chemie, Mathematik, Physik. Wie würdest du das einschätzen? Was für eine Rolle spielt das im Studium? Muss man da besonders gut drin sein? Würdest du sagen, das ist schon wichtig, dass man zum Beispiel in Chemie jetzt nicht gar keinen Plan hat? Oder wird man da auch mitgenommen von Anfang an? Wie hast du das erlebt?
Also persönliche Erfahrung ist, Mathe ist nicht meine Stärke. Das hat mich nicht aufgehalten.
Gut.
Interesse an Naturwissenschaften ist definitiv hilfreich. Es ist hilfreich, wenn man da auch das eine oder andere einfach kann, weil es einem während dem Studium ein bisschen die Arbeit erleichtert. Man kommt nicht drum rum. Mhm. Aber wenn man sagt, ich habe da Spaß dran an der Biologie selber und an diesen ganzen Prozessen, dann kommt man automatisch auch damit von vornherein irgendwo in Kontakt und wird sich da auch, behaupte ich, reinarbeiten können und hat da auch dann Verständnis schon mal irgendwo dafür, auf dem man aufbauen kann. Also man braucht es im Studium irgendwann in unterschiedlichem Maß, also speziell Chemie habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, weil ich mich halt auch für die Stoffwechselsachen auch mehr interessiere, ist ein sehr großer Punkt, aber auch wenn da, das, sagen wir mal, das Startwissen nicht so hoch ist, da kann man sich reinarbeiten, es ist dann halt mehr Aufwand. Aber wenn es Spaß macht, dann nimmt man das auch in Kauf.
Ja, das ist echt wichtig, was du da gerade gesagt hast. Das sagen wir auch ganz oft. Also wenn man die Fähigkeiten oder auch die Kompetenzen vielleicht in der Schule vielleicht noch nicht so zeigen konnte oder man hat es ja auch noch nicht entdeckt für sich, solange man das Fach spannend und interessant findet, kann man sich meistens auch motivieren, durch die Sachen zu gehen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind oder träger sind, weil man halt einfach weiß, wofür muss ich das jetzt gerade lernen oder wofür mache ich das jetzt hier. Und ich glaube, wenn das Interesse, das große Interesse an zum Beispiel der Biologie da ist, dann ist man eben auch bereit, sich mit Chemie oder Mathe auseinanderzusetzen oder mit Physik, weil man einfach weiß, ich brauche das. Ich brauche das, um diese größeren Prozesse auch wirklich zu verstehen. Also sehr, sehr cool.
Wo wir gerade bei Kompetenzen sind, wie ist es denn mit englischsprachiger Literatur? Also braucht man auch Englisch als Kompetenz? Weil wenn ich mich an die Schule erinnere, also Bio war eins meiner liebsten Fächer, deswegen so gerne würde ich irgendwie auch Bio studiert haben. Und da erinnere ich mich, hatten wir eigentlich nichts Englischsprachiges. Wie ist es denn jetzt im Studium? Weil man beschäftigt sich ja mit aktueller Forschung. Kannst du dazu noch was sagen?
Also ich habe jetzt bisher englische Literatur noch nicht wirklich gebraucht. Mhm. Man muss schon sagen, gerade auch im Grundstudium ist das, was man für die Veranstaltungen braucht, inzwischen so gut auch in deutscher Variante vorhanden. Also es gibt deutsche Lehrbücher oder auch von den wichtigen englischen entsprechende Übersetzungen, die als gut zu erachten sind. Mit denen kann man ja problemlos arbeiten. Das funktioniert auch. Wenn man natürlich Englisch kann, ist es hilfreich. Also bei vielen der wichtigen Werken ist es oft so, dass die aktuellsten Auflagen natürlich erst in Englisch erscheinen und dann, sagen wir mal, ein oder zwei Jahre später erst in der deutschen Übersetzung. Das kann schon sein. Aber es ist nicht so, dass man sagt, oh Gott, du kannst kein Englisch, dann kannst du kein Bio studieren. Mhm. Das würde ich nicht sagen. Im Laufe des Studiums, gerade auch wenn man sagt, okay, ich will also auch wirklich irgendwo, sagen wir mal, in aktiveren Forschungsbereich gehen oder sowas, wird man wahrscheinlich nicht drum rumkommen, weil viele der wissenschaftlichen Papers, die einfach veröffentlicht werden später und die man dann sich immer wieder erarbeiten muss, dann auch erstmal oder auch oft auch englischsprachig sind. Aber da kann man sich ebenfalls reinarbeiten und so fürs Studium jetzt und je nachdem, welchen Bereich man da dann auch danach geht. Englischkenntnisse gut, aber das ist jetzt nicht so, dass man sich auf die englische Literatur stürzen muss und sagt, oh Gott, da gibt es nichts anderes.
Ja, also man findet dann da wahrscheinlich so rein.
Und das auch leicht.
Ja.
Und so.
Okay, jetzt habe ich noch eine Frage im Kopf, Thema Schule, weil wir kennen jetzt ja alle Biologie aus der Schule. Wie unterscheidet sich denn ein Biologiestudium von dem Schulunterricht?
Es ist viel mehr. Aber das ist bei jedem Studiengang behaupte ich so, der irgendwo Kontaktpunkt erstmal noch auch zu Schulfächern hat oder in sehr offensichtlichen Kontaktpunkt. Nein, es ist halt, man geht eben auch bei den Sachen spezieller vor. Man hat vor allem auch die praktische Arbeit, die hier viel, viel stärker mit dabei ist. Also zu sämtlichen dieser Felder, die man da abarbeitet. Ich sage jetzt mal Zoologie, nehme ich jetzt mal einfach raus. Man hat die Vorlesungen, das ist vielleicht noch so am ehesten mit Schule zu vergleichen. Also zumindest ist es zwar eine frontale Situation, die inzwischen deutlich seltener im Schulunterricht vorkommt oder vorkommen soll. Das ist ja auch unterschiedlich. Nichts gegen einen guten Frontalunterricht. Ich habe viel Frontalunterricht genossen und zum Teil auch sehr guten. Und das hat mir auch nicht geschadet. Aber ja, das ist halt, da kriegt man entsprechend die Theorie häufig präsentiert, aber dann geht es eben auch in hier die entsprechenden Arbeitslabore und dann macht man praktische Übungen. Das heißt, dann wird eben geguckt, wie man eine Nervenleitung messen kann. Man geht her und ist im Tierbestimmungskurs, wo dann eben in diesem Fall wahrhaftig auch mit echten Präparaten, die da sind, dann eben Tiere bestimmt, von dem kleinen Käfer über Frösche, über Fische. Das wird also alles dann entsprechend einem präsentiert. Da sitzt man dann wirklich ein paar Stunden, hat dann da eine Auswahl an Tieren, hat sein Bestimmungsbuch neben dran liegen und dann heißt es anhand des Bestimmungsschlüssels, bitteschön, was liegen denn da für Tiere? Man geht her und guckt sich Sachen in der Botanik jetzt beispielsweise unter dem Mikroskop an, da werden also Präparate geschnitten, die man selber schneiden muss, anschaut, selber zeichnet. Ja, man hat dann also wahrhaftig seinen Zettel nebendran, seinen gut gespitzten Bleistift und dann zeichnet man das. Auch im Rahmen botanisch-morphologisches Praktikum, also da geht es einfach darum, wie sieht die Pflanze aus? Ja, wie sieht ein Blatt entsprechend aus? Dann kriegt man da die entsprechenden Blätter und Pflanzen hingelegt und die soll man dann auch mal zeichnen.
Ach, krass.
Also wahrhaftig, das war auch ein bisschen Zeichenschule, so im ganz Groben.
Ja.
Am Anfang auch nicht so meine Stärke, aber es hat Spaß gemacht. Also man arbeitet sich da so ein bisschen rein und ich muss sagen, auch so mit Zeichnen, ich fand das dann doch irgendwann auch schön.
Ja, abgefahren. Und noch mehr zu diesen, mich interessieren diese Praktika noch sehr. Das heißt, ihr seid dann im Labor, stelle ich mir vor? Oder wie muss ich mir so ein Praktikum vorstellen? Und ich habe noch eine Anschlussfrage. Wir haben vorher mit dem Studienfachberater auch gesprochen und der hat uns gesagt, man soll keinen Ekel haben. Warum spielt das eine Rolle?
Fangen wir mal mit dem Ekel an.
Okay.
keinen Ekel haben. Ich hatte es bei der Tierbestimmungsübung gesagt. Also da kriegt man beispielsweise wirklich halt echte Präparate hingesetzt. Also das sind zum Teil, also auch alte Präparate, muss man jetzt auch sagen. Die sind jetzt nicht irgendwie insofern frisch gefangen, sondern die sind halt schon lange im Einsatz. Und das sind dann halt Frösche. Das sind dann echte Frösche, die haben mal gelebt. Und die sind dann entsprechend eingelegt worden, als sie verstorben sind oder gesammelt wurden, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie alt sie sind. Und die kriegt man dann halt auch hingelegt. Und wenn ich einen Frosch bestimmen möchte, dann muss ich mir halt beispielsweise seine Füße angucken. Dazu muss ich ihn hochnehmen, muss ihn umdrehen, muss ihn anfassen.
Ja.
Ich muss, wenn ich bei den Exkursionen rausgehe, wenn ich in den Fluss gehe, da werde ich halt auch mal nass, da werde ich auch dreckig, da muss ich halt auch mal unter den Stein greifen. Je nachdem, welches Tier man da fangen will, ist es manchmal günstiger, nicht den Becher zu nehmen, sondern es mit den Fingern zu versuchen, weil da hat man mehr Gefühl. Mit so einem Becher kann ich auch mal schnell ein Tier zerdrücken, das möchte ich nicht. Also bin ich zumindest jemand, ich fasse die auch an.
Ja.
Anderes Beispiel war Ökologiepraktikum, da kann ich vielleicht sogar schon so ein bisschen rüberleiten.
Ja, unbedingt.
Da haben wir einen Temperaturversuch gehabt. Das war eine sogenannte Temperaturorgel, das sieht eigentlich aus wie ein großer Topf. Und das ist dann, der hat außen so eine Art Heizgang und da sind ja in dem Fall, was waren es, Heimchen reingesetzt worden, also kleine Grillen.
Mhm.
Und dann hat der unterschiedliche Bereiche, an der einen Seite ist es wärmer, an der anderen kälter. Und dann hat man gucken können, wenn man da ja, sagen wir mal, eine halbe Stunde gewartet hat, haben die sich dann in dem Bereich halt aufgehalten, wo die sich besonders wohlfühlen von der Temperatur. Und dann kann man so, sagen wir mal, die Optimumsbereiche feststellen, wo fühlt sich so ein Tier sehr, sehr wohl. Und die da aber reinzusetzen und rauszunehmen, dafür habe ich dann halt die Finger genommen, weil ich die damit besser bekommen habe als mit einer Pinzette.
Ja.
Und wenn man da natürlich, sagen wir mal, Berührungsängste hat, kann das hier und da ein bisschen schwierig sein. Aber auch das ist etwas, wenn man Spaß dran hat, behaupte ich, also dann überwindet man das auch. Ich hatte da jetzt von vornherein nicht so die Berührungsängste. Stichwort Kind, ich habe mir halt auch als Kind eben die Viecher genommen und habe sie mir angeguckt, wenn ich sie haben wollte und sie mir anschauen wollte.
Ja. Kann ich sehr verstehen. Was ich sehr, sehr beruhigend finde in dieser, ja, deiner Erzählung, dass man schon versucht, in der Regel nicht unnötig Lebewesen umzubringen und dass man auch jetzt, du hast ja eben gerade erklärt, mit quasi alten Präparaten arbeitet. Also dass ich jetzt nicht da so einen neuen Frosch bekomme, der jetzt wegen meinem Studium da und für jeden Student, Studentin wieder neu sein Leben lässt. Das finde ich irgendwie cool zu hören, so aus tierethischer Perspektive.
Also in der Hinsicht guckt ja die Uni schon, dass so wenig Tiere wie möglich da, wie es so schön heißt, dabei ihr Leben lassen müssen. Mhm. Man muss auch sagen, es gibt entsprechend auch ein Praktikum. Es wird hier umgangssprachlich der Schnibbelkurs genannt. Mhm. Das zoologische Praktikum, da wird halt bei den einzelnen Tieren der Körperaufbau untersucht. Mhm. Dafür werden natürlich, weil man eben auch die Präparationstechniken lernen muss, halt auch lebende Tiere genommen, die dann für einen entsprechend getötet werden müssen. Das ist auch Fakt, das muss einem klar sein, dass das passiert. Es hat bei mir einen großen, großen Respekt davor ausgelöst, weil ich sage, okay, da ist ein Tier für mich jetzt sozusagen hier zurecht gemacht worden, dass ich daran arbeiten kann. Also auch da wird guckt häufig, werden solche Sachen dann auch in Partnerarbeit gemacht, um da einfach auch diese Anzahl zu minimieren. Aber es gehört halt nun mal dazu, dass man in diesem Rahmen sich eben den Aufbau auch anguckt und dass man eben auch diese Präparationstechniken erlernt.
Ja. Ja, und man lernt dabei ja so unglaublich viel. Ne? Also ich erinnere mich an, ich habe früher ein Tierarztpraktikum gemacht und die Tierärztin, die war richtig, richtig cool. Und naja, da müssen ja leider auch Tiere eingeschläfert werden, ne? Weil die dann so krank sind, dass es eben nicht mehr zu retten sind, man sie erlösen muss. Und die hat damals mich gefragt, ob ich das machen möchte. Und die hat dann eine Katze, und ich bin ein großer Katzenfan auch, die halt leider eingeschläfert werden musste, komplett mit mir auseinandergenommen, mir alle Organe in die Hand gegeben, erklärt und das war so mindblowing irgendwie, wirklich zu verstehen, von innen zu sehen, wie ist so ein Lebewesen aufgebaut. Fand ich total crazy, die Erfahrung.
Das ist auch sehr, sehr spannend. Also das muss man dann schon sagen. Sinn und Zweck des Ganzen ist halt auch, dass man sich teilweise auch bestimmte Organstrukturen, also beispielsweise wie so eine Niere, die wir haben, arbeitet, dass man das zurückverfolgt und auch über gewisse Tiergruppen hinweg sieht, okay, wie hat sich das, sagen wir mal, auch evolutionär einfach entwickelt? Ja, bei Evolution sind wir ja nicht nur, wie hat sich, sagen wir mal, dieses Tier entwickelt, sondern auch, wie haben sich gewisse Organstrukturen und Aufbauten einfach ergeben. Mhm. Und dafür ist halt auch diese Art Praktikum teilweise nötig und wichtig. Aber wir arbeiten auch mit lebenden Tieren. Also wir haben beispielsweise im auch tierphysiologischen Praktikum, da haben wir geguckt, wie ist der Energieumsatz einer Maus? Die wurde dann eine lebende Maus genommen, die dürfte dann danach auch wieder zu ihren Mäuschen zurück. Oh. Und die hat dann halt eine Weile in einem Gefäß gesessen, wo man messen konnte, wie viel CO2 die abgegeben hat. Das heißt, wir haben das chemisch bestimmt, das wurde in einer Flüssigkeit, wurde das praktisch gelöst. Und aufgrund dessen, was dann sich da als gelöstes Produkt gesammelt hat in der Flüssigkeit, konnte man dann wiederum berechnen, wie viel CO2 hat sie abgegeben. Und aufgrund der CO2-Abgabe konnte man dann wiederum berechnen, wenn so und so viel CO2 abgegeben wurde, wie viel Energie muss denn umgesetzt werden oder wie viel Energie hat sie umgesetzt im Rahmen des Stoffwechsels, dass so und so viel CO2 produziert wurde. Und da kann man dann Rückschlüsse auf Stoffwechselleistung machen.
Da zeigt sich wieder, warum man Mathe, Chemie und Physik braucht. Ja. Weil alles, was du jetzt erklärt hast, wahrscheinlich da notwendig ist und gebraucht wird, um genau das zu bestimmen. Du hast ja vorhin oder gerade eben gesagt, dass dieses eine Praktikum auch so einen Respekt ausgelöst hat vor diesen Lebewesen, mit denen du zu tun hast. Da habe ich die Frage, inwiefern beschäftigt ihr euch im Studium denn mit so Themen wie Pflanzenschutz, Umweltschutz, Tierschutz, Artenvielfalt, Artenerhalt, also solche Fragen. Spielt das im Studium eine Rolle?
Es spielt eine Rolle. Also es könnte auch eine größere Rolle spielen, so nach meinem Dafürhalten. Aber ja, es ist auf jeden Fall, dass das immer wieder auch als, sagen wir mal, Denkanstoß vor allem auch mitgegeben wird, wo man wieder aufzeigt, wie greift das eigentlich ineinander? Wie arbeitet das zusammen? Und dann wieder sagt, okay, wenn ich so ein System halt störe, speziell auch im Rahmen jetzt, sage ich jetzt mal, Ökologie, was für Auswirkungen hat das? Ja, wo kann eben so etwas auch kippen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das sind schon einfach Ansätze, die da immer wieder genannt werden, wo es dann eben auch um Verdrängungsmechanismen geht, ja, Stichwort invasive Arten, das ja auch gerne durch die Presse immer mal wieder getrieben wird, also Arten, die ursprünglich nicht hier vorkamen, aber jetzt irgendwie eingeschleppt wurden. Mhm. Das sind schon Themen, die auch immer wieder angesprochen werden und auf die man gestoßen wird, speziell auch in den Bestimmungsübungen, wo man dann sagt, okay, hier hat man jetzt auch Pflanzen plötzlich dabei, die man mal bestimmen kann oder Tiere, die man bestimmen kann, wo man sagt, die kommen hier inzwischen vor, die kamen ursprünglich hier mal nicht vor. Mhm. Ja. Mainz und Wiesbaden hat man ja beispielsweise auch die Papageien, die man ja hier rumfliegen sieht, die sich hier sehr, sehr wohl fühlen.
Ja.
Die gehören ja ursprünglich auch mal nicht hierher.
Ja, haben sich jetzt aber ganz schön ausgebreitet, ne?
Genau.
Ja, okay. Hast du noch ein Beispiel? Also hast du irgendwas, ein Beispiel von irgendeiner Art, die sich hier breit gemacht hat, von der du gelesen oder gehört hast, wo die eigentlich hier nicht hergehört?
Ich muss sagen, also ich bin der Meinung, beispielsweise die Ambrosia, das ist für mich auch als Heuschnupfenallergiker so ein Thema, was da interessant ist, halt auch als starke allergene Pflanze, die einfach hier ein Thema ist, die ursprünglich nicht hierher gehört, die aber über Vogelfutter und halt auch Vogelfutterproduktionen gerne eingeschleppt werden und sich halt hier jetzt verbreiten.
Ah, okay. Ja, ich habe neulich, gerade vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass es eine sehr, sehr große Spinne tatsächlich sich jetzt hier heimisch gemacht hat.
Die Nosferatu-Spinne.
Ja, genau, die Nosferatu-Spinne. Ja. Genau.
Sind sehr beeindruckende Tiere. Ich habe schon in diesem Winter mehrere aus dem Haus gesetzt.
Wirklich?
Ja.
Ach, krass.
Ja, die sind doch, sind die nicht irgendwie schmerzhaft oder so? Oder habe ich mir, das habe ich erst geträumt.
Ich kann es jetzt nicht aus der eigenen Erfahrung sagen. Ich bin nicht gebissen worden bisher, aber der Biss soll zumindest wehtun. Die haben wohl, wenn die ausgewachsen sind.
Wespe, glaube ich, oder so, ne? Ja, wie so ein Bienenstich habe ich, glaube ich, gelesen.
Das habe ich zumindest auch gelesen oder gehört. Ich bin bisher nicht gebissen worden. Ich fange die immer mit einem Becherchen und setze sie raus.
Wo hast du die gefunden? Sorry, jetzt wir driften ab, aber es interessiert mich jetzt noch.
Woran hast du sie erkannt? Das ist ja auch nochmal.
Das erkennt man.
Also, ist, die ist groß, ne?
Die ist groß. Und ich weiß nicht, wie soll ich sagen, aus irgendeinem Grund, es ist so gefühlt, wenn man sich klassisch also eine Spinne vorstellt, die die meisten als eklig bezeichnen würden, dann hat man da schon gute Chancen. Also sie wirkt sehr bullig auch irgendwie so ein bisschen. Mm. Und die saß im Treppenhaus halt einfach an der Haustür. Und
Also sie hat
so
kein
zum Thema Ekel.
Sie hat kein bestimmtes, wenn ihr sehen könntet, wie ich hier sitze. sie hat kein bestimmtes Erkennungszeichen.
Das Muster, also sie ist ja so beige verarmt, aber das ist halt
beige.
So hier so beige Holz verarmt so ein bisschen ist die aus und ja, ich empfehle einfach mal Google zu fragen. Da gibt es viele Bilder, die da sehr genau Auskunft geben, wie die auch aussieht und wie die sitzt.
Ich glaube, man erkennt sie alleine anhand der Größe, weil so eine große Spinne, also ich habe
bei mir zu Hause laufen die auch so richtig groß rum.
Also die einfachen Winkelspinnen sind auch sehr groß.
Welche?
Einfache Winkelspinnen sind auch sehr groß.
Oh, jetzt wird es interessant. Was sind denn Winkelspinnen?
Winkelspinnen, das sind auch räuberisch lebende Spinnen, also die laufen auch sehr viel gern rum und haben so einen Durchmesser, mit so Beinen, was dürften es sein?
Ah,
4-5 Zentimeter. Ein
bisschen kleiner als
so Durchmesser, wenn die da dann irgendwo sitzen.
So wie ein Kreppel.
Wenn die meistens
in der Ecke sitzen. Kleiner Kreppel. Sorry.
Die sitzen, also ja, sehen ein bisschen von den Beinen, also mit der Beinanordnung eher so rundlicher aus. Die Beine sind auch eher angewinkelt, während so die Nosferatu-Spinne, die sieht dann mehr, ja, wenn sie sitzt, oval aus und hat die Beine eher flacher anliegend. Also das ist auch nochmal so ein...
Jetzt bin
zumindest
ich
wenn ich sie gesehen habe. Ja.
Okay.
Aber die sind ähnlich groß. Die Nosferatu-Spinne hat den dickeren Körper.
Und die hast du jetzt aber dann nicht mit den Fingern gefangen, weil sie dich hätte beißen können, ne?
Ja. Also es gibt Leute, die machen auch das. Also eine Winkelspinne habe ich auch schon auf die Hand genommen. Das macht nichts. Da muss man vorsichtig sein. Die wollen eigentlich normalerweise eigentlich auch gar nicht zu einem. Also wenn man da mit der Hand so an so eine Spinne rangeht, das fühlen die und gehen meist in die andere Richtung weg.
Ja.
Die muss man dann schon überzeugen, dass sie einem auf die Hand krabbelt. Mhm. Aber ja,
bewundernswert.
Das ging, sehr. Ging ganz gut. Aber meistens nehme ich einen Becher, setze den drüber, Stück Pappe drunter, raus, fertig. Okay. Kann weitergehen.
Und jetzt sind wir ja voll in der Zoologie drin. Ich hab noch eine abschließende Frage zur Zoologie. Geht ihr denn auch mal, ist es möglich, auch Exkursionen zu machen in
sag ich mal, andere Länder zum Beispiel? Also heißt, wo, ja, sagt er schon, wo es vielleicht Tierarten gibt, die es hier nicht gibt, also es die hier nicht heimisch sind?
Wird immer wieder angeboten. Ich habe keine mitgemacht. Es ist auch echt schwer, da Plätze zu kriegen. Also das ist für ausgesuchte Mitarbeiter, meistens sind es dann auch welche, die in den entsprechenden Arbeitsgruppen da auch mit drin sind oder rein wollen. Und wenn man Glück hat, kriegt man nochmal einen Restplatz, wenn man es einrichten kann. Es gibt regelmäßig entsprechende Exkursionen. Also ich weiß, dass so schon auch vor allem Meeresexkursionen mit, also auch Tauchschein und sowas, dann so Richtung Mittelmeer oder so schon gemacht wurden, wo dann entsprechend dann 14 Tage geht's dann da irgendwo Mittelmeerküste. Also da gibt's schon tolle Exkursionen, die da machen. Also das ist richtig spannend. Gibt es definitiv Möglichkeiten. Was kleinere Exkursionen sind, die auch sehr, sehr toll sein sollen, das sind die Vogelexkursionen. Waren also früher hier eine große Sache, das sind Vogelstimmen-Exkursionen. Man muss früh aufstehen, also das war dann der Treffpunkt teilweise 4.30 Uhr morgens. Jetzt, wo es wieder Frühjahr bald wird, dürften die auch wieder anstehen. Und dann ging es raus, hier Mainzer Sand oder so beispielsweise in die Richtung und dann wurde gelauscht, was für Vögel man da so hört und vielleicht auch zu sehen bekommt. Das sind also auch Highlights.
Ach cool, sehr schön.
Sehr cool. Ich habe noch eine Frage so Richtung Tiere. Macht man das auch im Biologiestudium? Beschäftigt man sich da mit dem Verhalten von Lebewesen auch oder kommt das eigentlich weniger vor?
Verhaltensbiologie, ja, kommt auch vor. Es wird entsprechend, sagen wir mal, auch mit angesprochen, so einfache Verhaltensmechanismen. Das sind ebenfalls also Punkte, die im Rahmen eher dann jetzt der Vorlesung weniger so in praktischen Übungen, wobei man natürlich auch sagen kann, Ökologie, dass sich also die Grillen entsprechend dahin setzen, wo sie sich temperaturtechnisch am wohlsten fühlen, ist ja auch schon ein Verhalten.
Stimmt.
Irgendwo.
Ja.
Also das sind Aspekte, die kommen da auch immer wieder zum Tragen.
Ja, okay. Um jetzt mal von der Zoologie so ein bisschen wegzukommen, du hast ja auch gesagt, ihr beschäftigt euch ja auch mit dem Menschen. Du hast am Anfang von Es war einmal das Leben, da geht es ja sehr eigentlich hauptsächlich um den Menschen. Und ich habe das auch wahnsinnig gerne geguckt. Meine Kinder gucken es jetzt. Ich finde es eine super, super tolle Sendung. Also falls ihr mal auf total comichaftem Niveau euch damit auseinandersetzen wollt, sehr empfohlen. Wie beschäftigt ihr euch denn mit der menschlichen Biologie oder mit dem Aufbau, also wir sind ja auch ein Lebewesen. Was für eine Rolle spielt das denn? Weil das ist ja für viele Leute, die nach dem Studium suchen, die denken, wenn es um den Menschen geht, muss ich in die Medizin gehen. Ja, also dann muss ich ein Medizinstudium machen. Wenn ich mich, sage ich mal, unter einer Forschungsperspektive mit dem Menschen auseinandersetzen muss. Aber ihr macht es ja auch und eigentlich sogar wahrscheinlich unter einem ganz anderen Gesichtspunkt als die MedizinerInnen.
Ja, also Mediziner beschäftigen sich eher, also auch oder ganz besonders natürlich mit dem menschlichen Körper und der Funktion, die haben sich halt, sagen wir mal, auf das Tiermensch, sage ich jetzt mal, spezialisiert. Wir beschäftigen uns da eher allgemeiner damit. Humanbiologie war jetzt für mich in meinem Studium ein einfaches, es war so eine Mischveranstaltung, so ein Zwischending zwischen Seminar, Vorlesung, Praktikum. Also man hat da selber zu einem Aspekt der Humanbiologie ein kleines Referat gehalten. In meinem Fall war es beispielsweise der Alterungsprozess, wo man da so ein kurzes Referat halten musste, erarbeiten musste und hat dann noch entsprechend praktisch sich so ein bisschen auch mit Evolution des Menschen und sowas vor allem beschäftigt. Das ist so im Rahmen der Anthropologie, also anthropologische Themen, das ist so Menschheitsgeschichte so ein bisschen und auch wo kommen wir her, was sind so nahe Verwandte, wie hat sich das entwickelt? Das ist so das, was jetzt im Bachelorstudiengang der Berührungspunkt ist.
Ja.
Man kann sich im Rahmen der Anthropologie, das gibt es hier in Mainz, einer der wenigen Standorte übrigens in Deutschland, wo man noch Anthropologie studieren kann, möchte ich hier mal wäre auch ein sehr nettes Thema mal für einen weiteren Podcast, die Anthropologie, kann man sich im Masterstudiengang auch dafür spezialisieren und kann also dann gezielter sich mit der Menschheitsgeschichte beschäftigen.
Genau, das ist ein aufbauender Master. Also wir haben unterschiedliche Masterstudiengänge, die man aufbauen kann auf die Biologie. Und bei der Genetik spielt da die menschliche auch eine Rolle? Also ist es dann einfach Genetik allgemein in Bezug auf alle Lebewesen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also Genetik ist, behafte ich, so, dass das die Basis, nenne ich jetzt mal, klingt jetzt sehr einfach, ist es natürlich nicht, aber die Basisprozesse betrifft. Das heißt, da geht es also wirklich darum, DNA, DNA-Replikation, also wie vervielfältigt sie sich. Sowas in der Richtung, was sind da Marker, wie kann ich entsprechend sehen, wo fängt ein Gen an, wo hört es auf, wie funktioniert es, dass ich von einem Gen nachher über eine RNA, also so eine Transportform hin zu einem fertigen Protein komme. Das sind so die Sachen, womit sich hier in der Genetik erstmal zumindest in dem einfachen Grundstudiumbereich man sich beschäftigt. Das ist also nicht, ja, auch menschliche Genetik, aber da sind halt viele Modellorganismen, an denen sowas halt auch geforscht und erforscht wurde und die dann auch im Rahmen der Vorlesung, Veranstaltung da halt auch präsentiert werden.
Weil es gibt sehr viele aktuelle Themen, sag ich mal, die gerade unsere HörerInnen so ein bisschen beschäftigen. Einfach, wo wir merken, dass der Run auf die Biologie sich tatsächlich gesteigert hat. Also Stichwort, das, was ich vorhin sagte, Artenschutz, Umweltschutz, Naturschutz ist ein Thema. Aber das andere ist zum Beispiel alles, was die Pandemie jetzt auch mit sich gebracht hat. Also das heißt, während der Pandemie gab es irgendwie einen Fokus auf Themen, mit denen sich BiologInnen schon auseinandersetzen. Und dadurch gab es irgendwie auch ein großes Interesse an diesen Themen. Also zum Beispiel dieses ganze Thema mRNA, ja, was ja in aller Munde war. Aber auch, wie funktionieren Viren eigentlich? Ja, wie kann man bestimmen, wie diese Viren funktionieren und wie man sie dann auch wiederum bekämpfen kann oder wie man verhindern kann, dass sowas Simples wie eine Ansteckung, ja, also warum hilft Händewaschen gegen Viren? Also es ist ja sowas, was wir dann alle plötzlich wussten. Aber eigentlich sind das ja Sachen, mit denen ihr euch beschäftigt. Hat das im Studium auch eine Rolle gespielt?
Ja, das, also kann ich jetzt wieder die Zellbiologie aufgreifen. Ja. Man merkt hier auch, was ich auch sehr schön finde übrigens am Studium, dass halt an gewissen Schnittstellen diese einzelnen Blöcke so ein bisschen auch ineinander greifen und sagen wir mal immer in so den anderen mit hineinreichen. Ja, wenn ich mich mit Zellbiologie beschäftige, beschäftige ich mich halt auch mit gewissen Abläufen, auch im Rahmen Stoffwechsel oder so, was auch für Pflanzen und Tiere interessant ist. Ich beschäftige mich aber auch eben mit genetischen Themen. Ich beschäftige mich mit mikrobiologischen Themen im Rahmen der Zellbiologie, weil eben da auch dann Viren ein Thema wurden, Bakterien sind da ein Thema, auch in der Zellbiologie eben als einzellige Lebewesen und das ist auch da angesprochen worden. Also da wurde auch zumindest Aktualitätsbezug hergestellt. Mhm. Es wurde im Rahmen auch der Ökologie wurde es mit auch angeschnitten, wie sich teilweise, sagen wir mal, Bakterien, wie schnell sich so eine Bakterienkultur einfach auch vermehren kann. Mhm. Das war im Ökologie ein Thema, auch in der Zellbiologie ein Thema. Das ist nicht spurlos an uns vorübergegangen.
Okay. Gab es irgendwas, was sich durch dein Studium verändert hat? Entweder dein eigener Blick auf die Welt oder hat sich dein Umfeld in Bezug auf dich irgendwie verändert, wenn man weiß, okay, du studierst Bio?
Mir wird häufiger gefragt, hier, guck mal, was ist das für ein Tier? Oder ich habe da die Pflanze gefunden. Weißt du, was das ist? Ja. In vielen Fällen kann man sagen, ja, das müsste so zumindest das in die Richtung sein. Oft ist es halt wirklich so, wenn man es genau wissen will, dann muss man sich eben das Bestimmungsbuch holen und muss das durchbestimmen. Das macht man dann in der Praxis nicht immer. Aber so das eine oder andere, wenn man halt immer wieder Kontakt hat, man kennt sich dann doch hier und da ein bisschen besser aus und kann zumindest grob mal in die Richtung gehen. Und wenn es einen dann wirklich interessiert, was man da jetzt gerade in der Hand hat, dann hilft es.
Aber das kann ich bestätigen, eine unserer Kolleginnen ist Biologin, also auch promovierte Biologin, ist jetzt ist Studienberaterin, aber hat in Biologie promoviert, die hat auch in Botanik promoviert. Und immer wenn es um irgendwas geht, so man weiß nicht, was könnte das sein oder auch so wirklich ganz praktische Fragen, wie kann diese Pflanze jetzt besser überleben, dann frage ich sie auch immer und dann guckt sie mich an und sagt, ja, aber also alles weiß ich jetzt auch nicht.
Bin kein Lexikon.
Sie ist kein Lexikon, genau.
Ja,
aber sie weiß sehr viel, muss ich sagen. Also ich war jetzt auch gerade überrascht. Also du hast ja schon sehr, sehr viel, wozu du was erzählen könntest, auf jeden Fall.
Ja, ich bemühe mich, dass was hängen bleibt.
Okay.
Ich habe noch eine Frage zu diesem Bestimmungsbuch. Wir hatten es ja vorhin schon mal, gerade hast du es nochmal genannt. Wo fängt man denn da eigentlich an? Also du sagst, man nimmt sich so ein Bestimmungsbuch. Was ist denn zum Beispiel das erste Kriterium, nach dem ich gucke? Also wie fange ich dann an zu bestimmen? Wie geht denn das?
So, man hat ein Bestimmungsbuch, da gibt es entsprechend dann Kapitel, ich sage jetzt mal ganz grob, Vögel, Fische, Reptilien, Amphibien, Insekten. Und wenn ich einen Käfer in der Hand habe, werde ich halt, sagen wir mal, nicht bei den Fischen aufschlagen. Ja, das ist schon mal klar. Es hilft, wenn man Tiere so ein bisschen schon mal ganz grob unterscheiden kann. Also beispielsweise, dass wenn man sich so ein Insekt anguckt, eine Wespe, dass die Wespentalien haben, ja, dann weiß ich schon mal, okay, da muss ich bei einer Wespe suchen. Haben die zwei Flügel oder vier Flügel? Wenn sie zwei Flügel haben, bin ich bei den Fliegen. Wenn sie vier Flügel haben, dann kann ich bei, ja, Schmetterlinge haben auch vier Flügel, auch wenn man es nicht sieht, weil die teilweise halt schon zusammenhängen. Aber Fliegen hätten auch vier Flügel. Die zwei Flügelpaar ist nur reduziert. Das sind dann nur noch so kleine Schlagklöppelchen, die gegen das erste Flügelpaar schlagen. Und damit können die den Anstellwinkel ein bisschen überprüfen. Deswegen sind die so wendig in der Luft.
Wow.
Aber
jetzt habe ich was gelernt.
Kleine Fun Fact so am Rande. Aber das sind solche Sachen, wo man sich dann langhangelt. Und dann hat dieses Buch einen sogenannten Bestimmungsschlüssel. Das heißt, die haben dann solche Ansatzpunkte und fragen da an, eben zum Beispiel genau das, zwei Flügel oder vier Flügel. Mhm. Oder bei Käfern wird das sehr spannend, weil Käfer ist mit das größte Kapitel in diesem Buch, weil es gibt, glaube ich, von den Tierarten, wenn ich es jetzt richtig noch im Kopf habe, keiner Tierart so viel wie von Käfern auf der ganzen Welt. Und Käfer, da ist unter anderem auch an den Füßchen, das letzte Stück von den Füßen, das ist immer so in kleine Abschnitte unterteilt. Und wie viele Abschnitte das sind, das ist also auch mit ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. Was bei den Bestimmungsübungen mit alten Präparaten teilweise so eine Sache ist, wenn man einen Käfer hat, der an jedem Beinchen unterschiedliche noch von diesen Paaren übrig hat und man dann nicht genau weiß, wie viel hatte er denn mal im Original. Und wenn man dann an die Stelle kommt und da das falsche Präparat hat, dann muss man sich den Assistenten rufen und fragen, okay, ich habe jetzt hier den Käfer, der hat an keinem seiner Beine mehr sein letztes Stückchen dran. Wie viel hatte er denn ursprünglich, damit man weitermachen kann? Also das sind so Sachen, wo man dann einfach sich wirklich entweder oder Fragen anhand des Buches immer weiterarbeitet und irgendwann kommt man dann am Ende beim Buch, an einem Ende dann an, wo dann ein Tier steht mit Gattung und Art.
Cool. Wenn ihr euch mal so Präparate angucken wollt, also ich habe tatsächlich die krasseste Sammlung oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, oder die krasseste Ausstellung von Präparaten unterschiedlichster Art, auch unfassbar viele Käfer. Ich war also wirklich, es ist ein Saal voller Käfer im Naturhistorischen Museum in Berlin. Wahnsinn, wirklich. Also da sind Regale voll mit Präparaten, auch uralt zum Teil. Also wenn ihr euch mal einen groben, also wirklich nur einen wahrscheinlich nur an der Oberfläche gekratzten Überblick schaffen wollt über die Artenvielfalt, was das angeht, ist das ein ganz, ganz tolles Museum. Auf jeden Fall, was man sich mal angucken kann. Warst du da mal?
In dem noch nicht, aber in anderen naturhistorischen Museen, also so, oder auch Naturkundemuseen, das ist durchaus sehenswert. Also auch manchmal, da sind auch in alten Schlössern oder so, wenn man da guckt von den Fürsten, die haben teilweise auch solche Naturkundesammlungen gehabt, private, die dann da immer noch zu diesen Besitzern gehören und da auch Sachen ausstellen. Ist zu Recht, dass man sowas kritisch sieht, ob man das heute so machen muss, machen kann. Machen sollte. Es ist auf der anderen Seite halt für Wissenschaftler bis heute eine unfassbare Fundgrube. Ja. Es ist bis heute so, dass die also in diesen Sammlungen, die haben wirklich alles gesammelt damals, was die auch nur annähernd greifen konnten und haben es eingelegt, so will ich es mal sagen. Ja. Und da finden sich bis heute teilweise immer noch neue Arten, die nicht beschrieben wurden. Die sind einfach nur, oder ansatzweise vielleicht zwar beschrieben worden, aber es wurde nie fertig gemacht. Das ist eingesammelt worden, kurz beschrieben worden, wo es kam es her, was es vielleicht sein könnte und wurde ins Archiv gepackt und da liegen die. Und teilweise liegen die da seit 80, 90 Jahren oder noch länger und sind bisher noch nicht wieder rausgekramt worden. Also für zukünftige Forscher, wer sich so in die Richtung Artenvielfalt da interessiert, es lohnt sich durchaus, in Zugang zu solchen alten Sammlungen einfach nochmal zu holen und da reinzugehen und zu gucken, da können Schätze noch liegen, von denen noch keiner weiß, dass sie da sind.
Ja, es werden ja auch immer wieder neue Arten entdeckt. Also ich lese das manchmal, da sind wieder ein neuer Käfer, wieder ein neues Insekt irgendwie. Zum Glück, Gott sei Dank, ja. Also es ist ja
ganz, ganz wichtig. Und gibt es denn irgendwas im Studium, was dich überrascht hat? Also wo du sagst, damit habe ich irgendwie nicht gerechnet. Das war eine Besonderheit oder überraschend für mich.
Das ist eine schwere Frage. Ich gebe ganz offen zu, dass ich da auch wahrhaftig in das Studium gegangen bin. Okay, man beschäftigt sich mit Biologie, aber was genau da jetzt gemacht wird, das lasse ich auf mich zukommen. Und dann guckt man einfach auch mal, was sind so die Anforderungen, was macht man da in diesen ganzen Veranstaltungen. Da bin ich sehr offen reingegangen. Insofern hatte ich da jetzt auch nicht so eine nähere Vorstellung, was genau wird es werden, außer was mir klar war, okay, ich werde solche Viecher anfassen müssen, ich werde da auch praktisch was mit tun müssen. Da hatte ich schon mal reingeguckt, was sind so die Kurse, die da auf einen zukommen werden. Aber so über die Inhalte habe ich gesagt, da guckt man jetzt einfach mal, wie weit sie da gehen. Was so die Überraschung für mich war, das hatte ich am Anfang nicht auf dem Schirm. Das war erst so persönliche Interessen, die sich entwickelt haben. Ich hatte Botanik nicht so auf dem Schirm, dass das ein Fach sein könnte oder ein Fachgebiet sein könnte der Biologie, das mich näher interessiert. Ist es aber geworden.
Und, ja, cool. Ja. Sehr schön. Ja, ich glaube, wir biegen auf die Zielgerade ein. Das heißt, wir bewegen uns jetzt nochmal Richtung berufliche Perspektiven und Jobs. Und da noch eine Frage vorweg. Wir beide wissen ja, dass du als wissenschaftliche Hilfskraft arbeitest. Was genau machst du denn da?
Im Moment bin ich im Bereich der Zellbiologie so ein bisschen für digitale Lehre am Ausarbeiten eines möglichen Selbstlerntests. Also da bin ich aber im Moment noch in der frühen Phase, wo ich mögliche Fragenkatalog zusammenstelle. Ich habe da auch schon vorher was gemacht. An alle, die vielleicht schon studieren oder studieren werden und an die Zellbiologie kommen, ich bin mitverantwortlich gewesen für das Skript der Vorlesung Zellbiologie. Das habe ich zusammengewurschtelt.
Ach, cool. Sehr cool.
Hoffentlich in einer hilfreichen Form.
Sehr cool. Ja, das ist echt auch ein Zeichen, dass man, wenn man schon im Studium irgendwie wissenschaftlich oder forschungsorientiert arbeiten möchte, dass das möglich ist, gerade als Hilfskraft. Und wenn du jetzt sogar das Skript schon mit gestaltet hast, das ist ja ein super Zeichen dafür, wie man da schon voll einsteigen kann. Und es ist natürlich eine super Voraussetzung auch für das, was du jetzt später machen wirst. Da erstmal die Frage, weil es ist ja nicht immer selbstverständlich, bloß weil man Lehramt studiert, dass man auch Lehrerin werden möchte. Möchtest du denn ins Lehramt gehen oder bist du da noch offen?
Bisher schon, aber ich sag auch in der Hinsicht immer, man guckt, was sich ergibt. Also wenn sich Chancen ergeben, ist es sehr berechtigt, sich darüber auch Gedanken zu machen und man guckt einfach, was da aber herumkommt. Also man kann hier mit dem Bachelor of Education, kann man auch auf den Master of Science wechseln. Es werden hier, also die Möglichkeit besteht, ich weiß nicht, ob es an anderen Universitäten besteht. Mhm. Hier ist es auf jeden Fall so, dass man mit dem Bachelor of Education Biologie sich auch für die, in Anführungsstrichen, normalen Science-Master-Studiengänge bewerben könnte, wenn man das will. Also da wäre nach der Bachelor of Education auch noch ein Wechsel in die reine Fachrichtung möglich.
Ja, das ist ja super. Also, aber zu der Frage, was man sonst noch so machen kann, du hast ja wahrscheinlich auch viele KommilitonInnen, die nicht auf Lehramt studieren, sondern ihr sitzt ja zum Teil auch eben zusammen oder großen Teil sogar zusammen in den Veranstaltungen. Was kann man denn beruflich so machen? Also in welche Richtung kann es gehen, wenn man jetzt den Science-Weg quasi gegangen ist?
Also Labore und auch bis zur Laborleitung oder sowas ist auf jeden Fall möglich. Es gibt viele Labore, die halt Laboranten oder so mit haben, und als studierter Biologe kann man auch in die Labore gehen. Mhm. Behörden, also Behördenarbeit, Naturschutzbehörde, Umwelt- und Naturschutz in solchen Bereichen, Bauamt. Ja, wer so gerade auch klassisch Zoologie, Botanik, also noch eher die klassischen Bereiche, weniger weg von der Genetik, weniger da diese molekularen Sachen, sondern wirklich so die klassische Arbeit, ich gehe raus und bestimme die ganzen Sachen, ist ein Thema, weil für Baugenehmigungen, wenn es waren ja hier auch für entsprechende Kraftwerkbauten oder so vor einigen Jahren auch solche Sachen, wo dann der Feldhamster einem einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Genau.
Aber für solche Sachen haben auch solche Behörden entsprechende studierte Mitarbeiter aus dem Bereich Biologie, die dann eben rausgehen und halt eben bestimmen müssen, was wächst da, was für Tiere wohnen da, können wir das überhaupt machen oder sind hier schützenswerte Arten? Da sind wir wieder beim Thema Naturschutz.
Ich kenne übrigens auch jemanden ganz entfernt, der hier Biologie studiert hat, der, soweit ich weiß, für die Stadt Mainz tatsächlich arbeitet. Und der ist an den Rheinwiesen, also die sind ja auch Naturschutzgebiet, dafür zuständig zu gucken, dass da der Artenschutz funktioniert. Also der ist da wirklich mit den Fröschen, mit den Libellen, mit all diesen Dingen beschäftigt und geht da auch raus und steht da regelmäßig mit Gummistiefeln und guckt, dass das alles gut funktioniert und geschützt bleibt tatsächlich. Ja.
Mhm. Dann Hochschulen und Institute, die entsprechend Robert-Koch-Institut beispielsweise als eine sehr, sehr prominenten Adressen, aber auch hier die Universitäten, eben genau das, wissenschaftliche Mitarbeiter, die dann da auch mit Festverträgen einfach in den Instituten mitarbeiten. Vielleicht fühlt sich da auch einer entsprechend berufen, macht eine Doktorarbeit oder geht dann auf, strebt einen Lehrstuhl an. Sowas sind natürlich Möglichkeiten. Verlage, ja, die Fachbuchverlage suchen immer entsprechend Mitarbeiter, die dort fachlich kompetent entsprechend die Eingänge bearbeiten und die neuen Werke entsprechend zusammenstellen. Dann, Beratung, Gutachten, Bau hatte ich, glaube ich, schon genannt. Naturschutzeinrichtungen. Ja, also NABU, als ein Beispiel, sehr prominentes zu nennen, aber alle Naturschutzeinrichtungen, Kiesgruben oder sowas in der Richtung, die entsprechende Mitarbeiter Interesse haben und brauchen können.
Und da gibt es ja NGOs auch, ne?
Ja. Und wenn man jetzt, also gerade dieses, nehmen wir jetzt mal als Beispiel NABU, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Stellen und theoretisch ist man für all diese Stellen qualifiziert. Also der NABU braucht ja selbst auch sowas wie Marketing. Natürlich brauchen die das. Also könnte man auch in so einen Bereich gehen mit einem Biologiestudium.
Oder als Experte oder Expertin für bestimmte Arten zum Beispiel. Also da sind auch wirklich die ganzen NGOs, die ihr vielleicht auch schon kennt, NABU, dann aber auch WWF, dann Greenpeace zum Beispiel auch. Also das heißt auch solche Unternehmen oder muss man ja schon Unternehmen nennen oder Naturschutzorganisationen suchen regelmäßig einfach BiologInnen, weil ihr euch einfach am besten auskennt. Ja. und einfach andere Studienfächer oder Leute, die was anderes studiert haben, da vielleicht nicht die richtigen sind.
Und da gibt es halt entweder dann Jobs, die halt sehr fachnah sind oder eben Jobs, die nicht fachnah sind, wie das Beispiel Marketing oder auch Personalmanagement. Ja, also ich kann ja auch die, natürlich brauchen die Personaler und die irgendwie, um qualifiziertes Personal einzustellen. Und als Biologe, Biologin bin ich ja prädestiniert dafür, weil ich natürlich Fachpersonal dann wesentlich besser einschätzen kann als jemand, der halt nicht den Background hat.
Zoos, Tierparks, botanische Gärten.
Stimmt,
auch die suchen durchaus immer mal Biologen. Also ein Zoo hat nicht nur, wie es so schön heißt, die Ausbildungsberufe, sondern auch da kann man definitiv mit einem Studienhintergrund sich vorstellen. Die betreuen ja auch teilweise auch in Zusammenarbeit mit Universitäten Projekte und wenn das entsprechende Institute sind, die haben dann halt auch für solche Koordination auch solche Stellen durchaus offen, wo auch ein Biologe interessant ist. Museen. Mhm. Ja, wir hatten die Sammlung genannt. Mhm. Auch die wollen betreut werden. Auch da sind Biologen Ansprechpartner dafür. Mhm. Und natürlich die Industrie, also Biotechnologie, Pharmazie, in letzter Zeit stärker wieder im Munde, was vielleicht auch weniger so auf dem Schirm ist, auch so im Bereich künstliche Intelligenz. Also wer sich so mal mit neuronalen Netzwerken beschäftigt und dann künstliche neuronale Netzwerke aufbaut, da kann zumindest ein Biologe oder ein Neurobiologe auch durchaus ein interessanter Baustein sein, den man in einem Team für solche Entwicklungen brauchen kann. Also manchmal vielleicht nur als Berater, aber es wäre auf jeden Fall etwas, wer da also auch im Bereich Bioinformatik oder sowas an sich auch studiengangstechnisch spezialisiert, stehen natürlich auch solche Wege offen.
Es gibt hier auch einen Master in Neurowissenschaft, also Neuroscience, der auf Bio aufbaut. Also auf jeden Fall auch eine ganz, ganz wichtige Richtung. Also einfach die Spezialisierung tatsächlich auf die Physiologie und die Funktionsweise des Gehirns ist einfach was, was BiologInnen auch machen und angucken, auf jeden Fall. Du hast die Industrie auch schon genannt, also pharmazeutische Industrie auch, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt und die Biotechnologie, also ich glaube, viele, viele Möglichkeiten, wir merken schon, wir werden gar nicht mehr fertig. Was man auch manchmal vergisst, ist sowas wie Unternehmensberatung oder auch Journalismus, weil auch da einfach bei Unternehmensberatung ist eigentlich oft dieser wissenschaftliche Blick auf Dinge entscheidend oder wichtig. Und es kann aber auch zum Beispiel Wissenschaftsjournalismus was sein, was wichtig ist. Und das haben wir jetzt in der Pandemie gemerkt. Also da, ich glaube, noch nie waren so viele NaturwissenschaftlerInnen im Journalismus gefragt, die sich einfach auskannten mit diesen Themen. Und ich glaube, das wird auch immer mehr werden. Also gerade wenn wir uns viel mit den Fragen auseinandersetzen, wie können wir als Gesellschaft mit der Umwelt, mit der Artenvielfalt, mit all diesen Sachen und auch mit dem Klimawandel umgehen, dann werden wir einfach Leute brauchen, ExpertInnen brauchen, die sich damit auskennen. Und das sind halt BiologInnen.
Okay, letzte Frage. Gibt es irgendeinen Fun-Fact so, den du noch für uns parat hast und unsere Hörer, Hörerinnen?
Ja, im Sommer, wenn Bienen unterwegs sind oder in der Nähe eines Bienennestes, nicht unbedingt Bananen essen.
Aha, warum?
Banane, man merkt es ja, die riecht ja sehr stark. Mhm. Und dieser Duftstoff, der ähnelt sehr, sehr stark, also von der chemischen Struktur, wenn man den sich da anguckt, wie der molekular aussieht, einem Duftstoff, der im Bienengift enthalten ist. Bienen stechen normalerweise eigentlich nicht, weil wenn eine Biene sticht, ist sie tot. Ja, ja. Die verliert ihren Stachel und dann war's das. Aber wenn natürlich das Nest bedroht ist, stechen die auch irgendwann oder sie sich bedroht fühlt. Und dabei kommt ja die Giftblase raus, die geht kaputt und dann wird dieser Duftstoff freigesetzt. Und der alarmiert natürlich weitere Bienen, hier ist Gefahr, die müssen angreifen. Und die Banane, die hat eben einen Duftstoff, der dem so ähnlich ist, dass das die Biene verwirrt und dann sind die auf Abwehrmodus eingestellt. Wow. Also das war so ein Funfact, den wir in der Vorlesung hatten. Da hat der Prof mit einem Lächeln das erzählt, dass sie das auch live ausprobiert hätten, weil einer seiner damaligen Mitkommilitonen, als die mit Bienen gearbeitet hatten, eine Banane dabei hatte. Und das hat dann nicht so gut funktioniert.
Ach krass, das ist völlig neu. Also Bananen machen Bienen aggressiv, Leute.
Ja, was ich mich gerade frage, aber so in dem Obstsalat, ich esse in dem, wenn so eine Biene vorbeifliegt, das hat nicht die ähnliche Wirkung. Oder doch, weil ich esse nämlich gerne mal Obstsalat mit Müsli draußen.
Also so für die einzelne Biene, ja, auch die wird es merken, aber da ist das erstmal nicht so dramatisch.
Aber die wird es auch merken.
Die würde es merken. Die merken, einzelne Duftmoleküle sind die in der Lage, aus der Umgebung schon aufzunehmen und darauf zu reagieren. Das ist natürlich die Masse. Also deswegen sage ich, neben einem Bienennest sollte man das nicht machen, wenn man im Garten sitzt und da sind 2, 3 Bienen unterwegs. Das ist jetzt nicht das Problem.
Zumindest nicht, also dass du dann die Herde noch anlockst, aber den. Okay. Ja, vielen Dank für diesen Fun Fact jetzt noch zum Schluss. Mich macht übrigens auch der Duft von Bananen, die zu alt sind, aggressiv. Insofern, vielleicht wirklich, ich finde das ganz schlimm, wenn die schon so braun sind, dieser Geruch. Okay. Ja, vielen, vielen Dank,
danke
Robert,
dir,
dass du uns von deinem Studium erzählt hast. Ich habe immer noch ganz viele Fragen. Ich glaube, das geht allen, die dir zugehört haben, auch so. Also es ist sehr, sehr interessant. Ich könnte ganz, ganz lange noch weitersprechen und dir ganz viele Fragen noch stellen. Eigentlich möchte ich am liebsten jetzt zu jeder Art noch mal ganz genau einsteigen. Aber das werden wir heute nicht schaffen. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr euch für dieses Studium interessiert, könnt ihr unterschiedliche Sachen machen. Ihr könnt zum Beispiel einen Schnuppertag besuchen, entweder bei uns an der Uni Mainz oder auch mal bei den anderen Unis fragen, ob das möglich ist, in dieses Studium reinzuschnuppern. Ihr könnt gerne eine Beratung in Anspruch nehmen, entweder beim Fach selbst oder bei uns. Wenn ihr Fragen zu diesem Studienfach habt, dann schreibt uns doch einfach. Die Adresse ist zsb@uni-mainz.de. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ciao.
Ciao.
Ciao und danke.